ARD.
Content-Hinweis. Hier geht's heute um sexuelle Themen und das bedeutet, es kann auch mal ein bisschen expliziter werden.
Ich hatte auch schon einen Partner, dem ich erklären musste, warum ich Slip-Einlage trage, auch wenn ich nicht meine Tage habe, und dem ich das ganze Phänomen Ausfluss dann generell erstmal erklären musste. Und wenn dann halt man das Gefühl, der Gegenüber weiß vielleicht gar nicht, was es ist, dann denkt man sich halt noch mehr, okay, der könnte es jetzt eklig finden.
Das schafft Verbundenheit, wenn man sich auch in dieser Menschlichkeit zeigen darf. Wenn man eben nicht nur, ich bin mega cool und super und habe quasi keine Fehler und number one. Und gerade in der Sexualität, finde ich, macht halt diese Verletzlichkeit auch was aus in der Intimität.
Tabula rasa. Tabula rasa. Weg, weg, weg mit Tabus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Heute mit den witzigsten und spritzigsten Bettgeschichten. Mit Clara und mit
Katharina, hallo.
Hallo, schön, dass du da bist.
Ich freue mich drauf.
Die erste, die ihr eben gehört habt, das war Annika, eine unserer ProtagonistInnen dieser Folge. Und das zweite war Magdalena Zidi. Sie ist Sexualpädagogin und Therapeutin und unterstützt uns heute mit ihrem Expertinnenwissen rund um das Thema Sex. Wir haben heute was ganz Besonderes vorbereitet, denn das hier ist eine Tabula Rasa Community-Folge. Wir haben euch auf Instagram nach euren unangenehmsten Erlebnissen vor, nach und im Bett gefragt. Was dabei rauskam, teilen wir mit euch, inklusive unserer eigenen Erfahrungen. Für mich persönlich sind Tabus beim Sex die mit am schwierigsten anzusprechenden Themen. Und da kriege ich so richtig unwohl sein, wenn ich mich diesbezüglich so nackig machen soll. Wie ist denn das bei dir, Katharina?
Ja, ich habe eben schon gedacht, also das ist direkt relatable, ja, man denkt direkt, ja, dieses emotionale Ausziehen, ne, das habe ich total gefühlt gerade, ja, kenne ich.
Und dass ich mich selbst da so ein bisschen mit unwohl fühle, war für mich aber auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich will jetzt in dieser Folge drüber sprechen, weil dass Sex und Sexualität und vor allem so unangenehme Situationen währenddessen noch irgendwie ganz doll tabuisiert werden, das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt was, worüber man groß diskutieren muss, oder?
Nee, und das Gefühl ist ja auch, dass man irgendwie so selbst hat, nur man selbst hat das, ja, und dann spricht man vielleicht auch nicht so ganz drüber, ne, weil es einem unangenehm ist, vielleicht auch nicht mal mit den besten Freundinnen oder besten Freunden, aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Bettgeschichten und die Tabus, die da heute ans Tageslicht kommen.
Ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt an. Katharina, darf ich dich fragen, so ganz grundsätzlich, hast du Sex?
Ja. Also ja, du darfst mich fragen und ja, habe ich.
Okay, ich habe auch Sex und die HörerInnen, die heute ihre Geschichten mit uns eingereicht haben, auch.
Ja.
Und wenn man Sex hat, dann kann es durchaus auch mal zu peinlichen und unangenehmen Situationen kommen. Würdest du mir da zustimmen?
Da würde ich dir direkt mal zustimmen.
Schön.
Auch wenn ich gar nicht direkt so eine krasse Situation im Kopf habe.
Nee, aber ich glaube, du wirst so das ein oder andere auf jeden Fall wiedererkennen.
Ja, ich glaube auch.
Weil die haben so die Sachen, ich habe das so alles gehört und habe mir das so angucken und war so, boah, ja, stimmt, ist mir auch schon passiert. Oder ja, kann ich voll nachvollziehen. Also ich hatte immer wieder diesen Moment von, oh ja, fühle ich voll. Also, das Erotikvergleichsportal sexportale-vergleich.de befragt jedes Jahr die Deutschen zu ihrem Sex und eben auch inklusive der häufigsten Pannen. Was denkst du denn, was da so die Top 3 ist?
Die häufigsten Pannen beim Sex.
Genau.
Irgendwie denke ich jetzt sofort so an Penisbruch.
Direkt radikal.
Also, es ist auch super schwer, was ist eine Panne und was ist keine Panne, ne? Mhm. Und also, wenn was bricht, dann ist es auf jeden Fall eine Panne.
Ja, doch, da stimme ich zu.
Das würde ich in die Top 3 wählen. Aber ansonsten Pannen. Vielleicht Pupsen?
Mhm.
Zählt man das als Panne? Weiß ich nicht. Mhm. Das würde ich mal noch behaupten. Und die dritte Panne. Die dritte Panne ist, dass man vielleicht eine Grenze überschreitet und weil man irgendwie nicht gut kommuniziert hat, vielleicht sowas. Und dann sich daraus irgendwas Peinliches ergibt. Aber ich habe jetzt kein konkretes Beispiel mehr.
Okay, das sind schon auf jeden Fall mal sehr, sehr gute Tipps gewesen. Auf dem dritten Platz ist tatsächlich das Bedürfnis zu pupsen oder dass es eben passiert. Es sind nämlich 12,7% aller Befragten von insgesamt 1.003 Menschen haben gesagt, pupsen, unfassbar peinlich.
Ja, kann ich schon verstehen, obwohl es was total Menschliches ist, ne? Und gar nicht, überhaupt nicht schlimm, aber ja, habe ich ja auch in die Top 3 gewählt.
Ja, richtig, da warst du auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Spur. Panne Nummer 2 mit 15,8% ist sich beim Sex den Kopf stoßen.
Oh, ja, wie einfach. Also wie
aber
einfach.
Aber warst du so mit Penisbruch, so Verletzung, weil ja dann schon auf der
richtige Weg.
Ja,
grob. Den Kopf stoßen ist so simpel, aber ja, ja.
Und die häufigste Sexpanne, ich will das aber an der Stelle wirklich auch in Anführungszeichen setzen, ich sage gleich warum, ist mit 23,3%, dass der Mann zu früh gekommen ist.
Oh.
Ja, und ich setze es deswegen in Anführungszeichen, weil ich persönlich das irgendwie so ein bisschen Quatsch finde, weil nur weil jemand kommt, heißt es ja nicht, dass es vorbei sein muss. So.
Nee, also. Und vor allem ist es ja auch schön. Also ich weiß, es hat viele Frauen, wenn wir jetzt vielleicht widersprechen oder so, wenn er zu früh kommt, ja, aber es sind ja auch, es ist nicht immer schlimm. Manche Frauen finden es ja vielleicht auch super, wenn das schnell geht. Ja. Hätte ich niemals als Panne, also jetzt gedacht.
Ich auch nicht.
Es gibt nicht erwartet.
Es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man dann noch anschließen kann.
Ja.
So. Also wenn dann der Sex vorbei ist, ist vielleicht auch einfach die Person, die gerade gekommen ist, egoistisch.
Also, das wäre eine größere Panne.
Richtig.
Genau.
Ehrennennungen an dieser Stelle sind durch Freundinnen und Familie gestört zu werden beim Sex.
Ja, auch peinlich.
Auch
ja,
peinlich, ja. Vom Bett zu fallen.
Vom Bett zu fallen, ja.
Ja. Ja. Auch unangenehm.
Tut auch manchmal tut auch weh zum Thema Verletzungen.
Genau. Und da passt auch aufgeschürfte Knie oder Ellbogen. Also auch mit irgendwie, ist mir auch schon passiert.
Ja?
Ja, auf dem Teppich.
Auf dem Teppich?
Zu viel Reibung auf dem Teppich. Das ist nachher aufgeschürfte Knie.
Ich habe gerade gedacht, hä, aber mit einer weichen Unterlage, siehst du?
Ja, das war dann eher so, eher so eine Verbrennung. Also weniger aufgeschürft als eher verbrannt. Genau. Und wer jetzt die ganze Umfrage gerne lesen möchte, das ist auch sehr interessant, das ist auch so nach Regionen aufgeteilt so ein bisschen, findet den Link in den Shownotes. So, aber jetzt erstmal grundsätzlich, wir haben es schon angeteasert, was hältst du von diesem Wort Sexpanne?
Ja, Sexpanne, sehr dehnbarer Begriff, ja, habe ich ja eben schon gesagt. Was ist eine Panne? Jetzt unter den Top-Pannen war jetzt zum Beispiel diese fehlende Kommunikation, ne, dass man irgendwie total aneinander vorbeispricht und dann gefällt es dem einen überhaupt nicht und der andere findet es super. Das wäre für mich voll eine Panne.
Mhm.
Ne? Wenn ich da liege, sitze, stehe, wie auch immer, denke so, was ist das hier für eine Show? Und warum bin ich Teil davon? Das wäre für mich ja zum Beispiel also einfach schlechter Sex, weil man nicht richtig miteinander redet. Das finde ich total die Panne.
Mhm.
Aber jetzt zum Beispiel so, dass der Mann früher kommt, der Platz 1, das hätte ich niemals als Panne betitelt.
Mhm.
Also schwierig, das so einzugrenzen.
Ja, voll subjektiv auch eben, was so als Panne wahrgenommen wird.
Ja.
Und ich finde auch irgendwie so den Begriff grundsätzlich schon so ein bisschen schwierig, weil es ja eigentlich aussagt, dass was schiefgegangen ist. Und klar ist blöd, wenn man jetzt vom Bett fällt und sich irgendwie verletzt und manchmal sind Dinge auch erstmal so ein bisschen peinlich, aber ich finde halt, je mehr man dann drüber spricht und das normalisiert, dass Sex halt nicht diese wunderschöne ästhetische Erfahrung ist, die man dann irgendwie im Fernsehen sieht, desto weniger schlecht und peinlich berührt fühlt man sich, wenn es halt dann in der Realität vielleicht mal ein bisschen messy wird.
Ja, und man darf ja auch lachen.
Also,
man darf ja auch beim Sex lachen und Spaß haben.
Genau.
Ist ja keine todesernste Veranstaltung.
Richtig.
Und deswegen kann ja zum Beispiel so ein Fall aus dem Bett kann ja auch sehr amüsant sein.
Find
auch wenn
er
vielleicht
total
kurz wehtut.
Dazu passt auch, was unsere Expertin Magdalena sagt.
Das sage jetzt ich als Sexualtherapeutin, aber es ist auch nur Sex.
Und ich würde sagen, ne? Nehmen wir uns mal zum Anlass.
Auf den Kopf getroffen.
Richtig.
Nagel auf den Kopf.
Richtig. Das nehmen wir uns jetzt mal zum Anlass und starten rein in unsere eigentliche Folge. Kurz vorweg, wir haben bei der Umfrage sowohl die Möglichkeit gegeben, Sprachnachrichten zu schicken, aber auch anonymisierte Texte einzureichen. Und bei den anonymen Beiträgen habe ich dann unsere Tabula Rasa Co-Hosts gebeten, die einzulesen und entsprechend auch die Namen geändert. Und ich würde sagen, wir fangen an mit einem absoluten Klassiker. Eingereicht von unserer Hörerin Katja.
Es mag Menschen geben, für die Sex Teil des Sportprogramms ist, mit dem Orgasmus als Ziel. Wird der nicht erreicht, wird krampfhaft versucht, ihn doch noch irgendwie zu erreichen. Ansonsten bleibt am Ende ein Rest Enttäuschung. Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, da der Orgasmus beim Sex mit einem anderen Menschen für mich nicht so wichtig ist und einfach nicht im Mittelpunkt steht. Irgendwie finde ich diesen inneren Zwang, unbedingt kommen zu müssen, nervig und nicht erwachsen. Vor allem allem dann, wenn es so wirkt, als sei es eine Art sportliche Ziellinie, die überschritten werden muss.
Ja, ich nicke schon. Du weil ich das, schon. Ja, ich kann Katja da fühlen, also ich kann sie verstehen und ich finde es eine total schöne Einstellung, zu sagen, dass man nicht immer diesen Push braucht oder diese Ziellinie, wie sie sagt, zu kommen. Das ist auch auf einer anderen, also ohne Orgasmus super schön sein kann, ja.
Voll. Also ich kann es auch mega nachvollziehen und für mich war das auch ein richtig hartes Stück Arbeit, von diesem Gedanken wegzukommen, dass der Orgasmus beim Sex das Ziel ist. Und ich glaube, da sind ja auch alle so ein bisschen Film und Porno gestört. Ja. Weil da wird es ja immer so gezeigt, genau, dass man auf jeden Fall mindestens einmal kommen muss und am besten noch gleichzeitig.
Und mehrmals hintereinander, das ist dann die Königsdisziplin. Also es ist also total, woher kommt es eigentlich? Ja, von dem, was man halt immer sieht und hört und liest und wie auch immer. Und dann ist es halt immer so dargestellt.
Ja, genau. Und laut einer Studie der Uni Aachen wird Sex dadurch auch richtig stressig. Die meisten Frauen, die in dieser Studie befragt wurden, sind der Auffassung, dass zum Sex immer ein richtiger, in Anführungszeichen, Orgasmus gehört. Also einer, der durch penetrativen Sex erreicht wurde. Und dabei können die meisten Menschen mit Vulva und Vagina gar nicht nur durch reine Penetration kommen. Nämlich sind nur ungefähr 18,4% laut einer US-amerikanischen Studie. Du hast schon angedeutet, du hältst auch nichts von diesem Orgasmuszwang.
Nee, ich finde es richtig krass, dass es auch so viele Frauen so genau so festlegen oder sagen. Weil es ja eigentlich, also in meinem Kopf denke ich jetzt sofort, Männer werden das so sagen, ja.
Mhm.
Aber Frauen sind da gechillter. Ja. Aber wahrscheinlich ja gar nicht, ne? Nee. Denn Frauen lesen und sehen genauso viel, vielleicht nicht genauso viel, aber halt auch Pornos und lesen Bücher und sehen Filme und auch dadurch wird man ja geprägt, ja. Und hat halt diese totale krasse Vorstellung, so muss es laufen, aber ich finde, muss es nicht, nein.
Nee, gar nicht. Und Magdalena, unsere Expertin, kann das auch total nachvollziehen, dass dieser Orgasmuszwang nervt und sagt, dass man da auch einfach in sich selbst reinfühlen und schauen kann, ob man das jetzt überhaupt gerade braucht.
Ich kann das unterstreichen. Also ja, ich verstehe es, dass es Menschen echt nervig finden, diese Orgasmuszentriertheit, weil das ist, wenn ich sage, der Milkshake ist scheiße, wenn die Kirsche oben fehlt. Der Milkshake ist ja in der Regel trotzdem nice. Aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, boah, ich habe total Bock auf diese körperliche genitale Entladung, beziehungsweise auf dieses Orgasmusgefühl. Ja? Also Orgasmus ist ja nicht nur die körperliche Entladung, sondern auch eine emotionale Entladung, die im besten Fall miteinander auftritt. Das heißt, wir Sexologen unterscheiden da tatsächlich auch und es macht einen Unterschied, möchte ich jetzt diese emotionale Verbundenheit in der Entladung oder möchte ich mich körperlich entladen? Weil körperlich entladen kann ich auch, wenn ich mir einen runterhole.
Ja, da hat sie viel Wahres gesagt.
Ja.
Man reflektiert sich ja dann auch selbst bei so Tönen, ne? Und man merkt ja, oder du vielleicht auch oder unsere Zuhörerin, wie viele Situationen gibt es, wo man krampfhaft versucht, das jetzt perfekt zu Ende zu bringen.
Ja,
die
voll.
Kirsche auf der, wie hat sie gesagt?
Auf dem Milchshake.
Auf dem Milchshake. Ja. Das ist ein super, super Metapher, super Bild. Und ist aber eigentlich gar nicht, also eigentlich wäre man ja okay, so wie es ist, ne?
Voll.
Vielleicht ist es dann auch so ein bisschen Angst, dass man dem Partner gegenüber sagt, nee, es war super schön, es ist gut so, ich muss nicht kommen.
Mhm.
Stelle ich mir auch vielleicht schwierig vor.
Denke ich auch. Ist auf jeden Fall auch was, was man sich, glaube ich, erarbeiten muss. So eine offene Kommunikation und so doll drauf zu vertrauen, auch dass die andere Person dadurch irgendwie nicht verletzt wird.
Ja, genau. Weil das steht natürlich im Raum. Das steht wie so ein Elefant im Raum.
Mhm.
Okay, hä, warum? War ich nicht gut?
Ja.
Habe ich nicht gut performt?
Genau.
Das ist ja das, was dann der Gegenpart vielleicht denkt. Ja,
ja, absolut. Ich folge auf Insta einer Sexualtherapeutin, die heißt Queer Sex Therapy. Und sie sagt zum Beispiel, dass man auch einfach vor dem Sex mit einer anderen Person entscheiden kann, dass man jetzt heute keinen Orgasmus braucht. Und wenn man das dann kommuniziert, dann, also vorm Sex quasi, holt man für sich selbst und auch der anderen Person aus dem Ganzen irgendwie so ein bisschen Druck raus. Wie findest du den Ansatz?
Ach krass. Hätte ich, also dass man, bevor es überhaupt losgeht,
ja, genau,
schon sagt, heute mit oder heute ohne.
Genau. Wieso, also keine Ahnung, man merkt ja auch manchmal so, boah, heute gar keine Kapazität. Ja. Ich will aber trotzdem gern diese Intimität, aber ja, ich weiß genau, mein Kopf ist zu busy oder ich bin total erschöpft eigentlich körperlich.
Ja, ja.
Und das kennen wir alle. Und dann irgendwie zu sagen, okay, komm, weißt du was, wir machen uns jetzt eine schöne Zeit, aber...
Finde ich eigentlich stark. Also wäre ich jetzt selbst niemals drauf gekommen, dass ich das auch so aktiv entscheiden kann vorher.
Mhm. Ja.
Ne, weil ich immer so das Gefühl habe, Sex ist auch so ein Gefühl, wo man sich so ein bisschen fallen lassen muss und einfach mal schauen, so, was wird das heute? Wo geht die Reise hin so ungefähr?
Ja.
Und das so aktiv zu kontrollieren ja eigentlich von Anfang an, finde ich interessant.
Finde ich nämlich auch. Und Magdalena sagt auch, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, wenn man Sex mit einer anderen Person hat, man sollte auch einfach ein bisschen locker bleiben und Sex auch als Geschenk betrachten und nicht als Verpflichtung. Und an manchen Tagen will die eine vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr als die andere Person.
Natürlich haben wir das Bild so im Kopf, ideal, es ist immer für beide gleich viel und alle geben gleich viel, aber in keiner Beziehung und bei keinem anderen Thema geben immer alle gleich viel. Das gibt's einfach nicht. Und beim Essen machen wir auch kein großes Ding draus, wenn der eine mal früher Hunger hat als der andere oder der eine hat Bock auf Griechisch und der nächste will italienisch Pizza essen gehen, ja?
Annika hat uns eine Sprachnachricht geschickt, in der sie uns von ihrer Unsicherheit berichtet.
Also, was mir immer sehr unangenehm ist oder war, aber eigentlich immer noch ist, bin ich ehrlich, ist, wenn ich vorm Sex gerade so richtig schönen Ausfluss habe und dann meine Unterhose ordentlich versaut ist. Und das ist mir schon immer sehr unangenehm, weil ich mir dann immer denke, könnte der Gegenüber das eklig finden, wenn jetzt es zum Vorspiel kommt und er da unten halt mit der Hand irgendwas machen will und dann das halt fühlen könnte, dass ich Ausfluss habe. Ich habe halt auch immer das Gefühl, dass viele Männer vielleicht gar nicht genau wissen, was es ist. Also ich hatte auch schon einen Partner, dem ich erklären musste, warum ich Slip-Einlage trage, auch wenn ich nicht meine Tage habe. Und dem ich das ganze Phänomen Ausfluss dann generell erstmal erklären musste. Und wenn dann halt man das Gefühl, der Gegenüber weiß vielleicht gar nicht, was es ist, dann denkt man sich halt noch mehr, okay, der könnte es jetzt eklig finden. Man kann es natürlich auch interpretieren, dass man einfach feucht wird, weil man geil findet, was passiert. Aber ich erkenne da den Unterschied bei mir, ob das die Feucht ist oder ob das der Ausfluss ist. Ich merke das dann schon, aber ich versuche mich dran zu gewöhnen, dass es normal ist.
Ich kann sie komplett verstehen. Ich fühle sie. Ich fühle dieses peinlich berührt sein, gerade wenn man jemand Neues kennenlernt oder das auch zum ersten Mal dann mit einer Person irgendwie sich näher kommt und zum Sex kommt und man denkt, oh mein Gott, nee, wie peinlich. Mhm. Schnell den Slip loswerden.
Mhm. Ja, schnell. Das ist eigentlich die Lösung. Ne? Also,
hat er nicht gesehen.
Aber ist dir das schon mal passiert? Warst du schon mal mit einem Mann zusammen, der da irgendwie weird reagiert hat?
Nee, muss ich sagen, nein.
Okay.
Also vielleicht auch, weil sie es gar nicht hinterfragt haben. Mhm. Oder vielleicht wegen der Slip-Technik. Nein, also es hat noch nie auf Holz klopfen, noch nie da jemand irgendwie komisch reagiert. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Ja, ich schlafe eigentlich ausschließlich mit Frauen. Und
ja,
bei mir tatsächlich, als das aufkam, das Thema, war ich so, ach krass, okay. Weil ich habe da so gar keine Berührungsängste und auch noch nie gehabt. Aber gleichzeitig kann ich es auch nachvollziehen und irgendwie, weil... Es gibt, glaube ich, einfach vielleicht auch so einen Unterschied, dass Männer vielleicht nicht so dieses grundlegende Verständnis für den weiblichen Körper oder die weibliche Anatomie haben. Und ich will das auch gar keinem Mann absprechen, aber ich kenne mich jetzt umgekehrt auch nicht so super gut mit Penissen aus und was die so machen den ganzen Tag. So.
Ja, also woher auch, ne? Klar, hat man mal im Bio gelernt. Wie lange ist das her?
Ja.
Und aber guck mal, obwohl, gut, Frau ist natürlich das Verständnis einfach groß, enorm voll da. Aber auch zum Beispiel jetzt in meiner Situation, ich sage, ich habe das noch nie erlebt, eine negative Reaktion darauf.
Mhm.
Und trotzdem fühle ich total, was Annika erzählt hat. Also, dass es unangenehm ist und dass man dann irgendwie versucht, die Slip-Einlage schnell wegzukriegen oder einfach den Slip und dass er das nicht sieht und so. Obwohl ich ja gar keine negativen Erfahrungen damit gemacht habe.
Aber allein so die Vorstellung.
Die Vorstellung, man will nicht, dass der das sieht. Das ist es, glaube ich, eher.
Ja.
Wahrscheinlich würde es gar nicht auffallen, das wäre völlig egal. Aber ich möchte das in dem Moment dann nicht.
Ja, und da bist du auf jeden Fall noch nicht die Einzige, das erzählt auch Magdalena.
Und da geht's bestimmt auch vielen so und darüber wird einfach auch viel zu wenig gesprochen, dass der sogenannte Weißfluss oder Zervixschleim, den man ja immer hat und der auch unterschiedlich aussieht, je nachdem, wo im Zyklus man sich gerade befindet, dass das was vollkommen Normales ist, die Vagina sich quasi auch so ein bisschen selbst reinigt. Das heißt, man hat eigentlich immer Ausfluss, manche haben mehr, manche weniger, dann ist eben zyklusphasenabhängig. Und es kann auch eben unterschiedliche Farben und Konsistenzen haben. Und das müsste viel mehr besprochen werden.
Was noch dazu kommt, Ausfluss kann ja auch ein Hinweis darauf sein, dass irgendwas mit dem Körper nicht stimmt.
Das ist ganz normal und das heißt eigentlich nur, dein Körper funktioniert. Und der Ausfluss sagt uns eigentlich auch, wenn was eben nicht so gut passt, wenn wir zum Beispiel eine Entzündung haben oder einen Infekt oder so, weil das dann anders riecht, vielleicht auch ein bisschen anders aussieht und so. Und daran können wir eigentlich ganz gut auch unseren Gesundheitsstatus ablesen. Und in der Regel macht man sich selber sehr viel mehr Sorgen und da müsste man, also jetzt wird hypothetisch, ich glaube, man müsste einfach mal ein Gespräch führen und schauen, woran liegt es konkret? Was ist es, was daran so eklig ist oder was ist die Angst oder die Befürchtung?
Ist es bei dir was, worüber du zum Beispiel auch mal mit Freundinnen oder mit deinen Partnern gesprochen hast?
Ja, ich habe gerade gedacht, es wird zu wenig darüber geredet. Also wenn ich meine Mädels jetzt das nächste Mal sehe, also wer macht das denn? Wer kommt denn zu seinem Mädel, sagt, so Mädels und? Wie ist euer Ausfluss heute? Erzählt mir, wie geht's euch?
Ja, schon.
So, wie geht's euren Vaginas?
Wie kommt man darauf?
macht kein Mensch.
Vielleicht sollten wir das machen. Vielleicht sollten wir uns erstmal nach der Vagina unserer Freundin
genau,
erkundigen.
Genau, Mädels, wie geht's euren Mädels? Hey. Ja, also man redet, also Mann, ich, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, mit meiner besten Freundin schon drüber geredet. Ich glaube aber eher in so Momenten, wo das Extremes oder nicht, oder ne, wo, aber wo man das Gefühl hat, es stimmt nicht, dann finde ich, redet man über so Dinge. Ja. Wenn man aber das als normal empfindet und weiß, es ist da, es gehört dazu, fertig, dann thematisiert man es, finde ich, nicht so.
Ja, aber ja, genau, vielleicht ist genau das irgendwie das Problem, dass man nur drüber spricht, wenn irgendwas nicht okay ist und dann ist die Hemmschwelle auch nochmal größer zu sagen, boah, irgendwie das ist irgendwie die Farbe oder die Konsistenz irgendwie komisch oder es riecht seltsam so. Und vielleicht wird es auch einfach helfen, da, wie du jetzt sagst, mal zu den Freundinnen zu gehen und zu sagen, und, wie sieht's aus? Habt ihr heute auch so viel Auslauf wie ich? Nicht Auslauf, auf Ausfluss.
Ja,
keine Ahnung.
Man muss sich einfach locker machen.
Ja.
Aber das sagt man immer so einfach. Und dann, ich finde, es hat auch so ein bisschen was mit Hygiene zu tun. Man hat das Gefühl vielleicht, warum ist das, also gerade wenn etwas unangenehm riecht, damit verbindet man ja nichts Gutes.
Ja.
Ja? Und wenn dann auf einmal dein Ausfluss seltsam riecht, dann denkst du, okay, was ist mit mir?
Ja.
Warum bin ich so, ist es unhygienisch, ist es eklig, so direkt? Und ich glaube, das ist das Problem, anstatt zu sagen, okay, mein Körper, eigentlich sagt mir mein Körper gerade was. Und ich müsste danach gehen, dann müsste schauen, was stimmt damit nicht. Ja.
Mhm, genau. Und gerade dieser Weißfluss, der so völlig normal ist und den alle Menschen, die eine Vagina haben, kennen und jeden Tag damit konfrontiert sind. Ich glaube, wie du sagst, es ist einfach nichts, worüber man spricht, weil es ja nichts für uns nichts Ungewöhnliches ist.
Genau.
So. Und ich glaube, ich bin auch deswegen damit so ein bisschen entspannter, weil wenn du halt eben als Frau mit einer Frau zusammen bist, so, ne? Kommst du damit einfach auch mal bei einem anderen Menschen in Kontakt, so ganz automatisch.
Genau, und ich glaube, das ist in heterosexuellen Beziehungen halt nicht so der Fall. Ne?
Ja.
Dann hast du halt keinen Partner gegenüber, der das kennt oder teilt, sondern eher jemand, der es nicht kennt. Und ich glaube, das ist die Barriere so ein bisschen.
Ja, also mit Freundin drüber sprechen.
Ja, die Freundin mal fragen, was ihre Schmuckkästchen, wie es denen geht.
Wie es dem so geht. Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Körperflüssigkeiten, weil es so schön ist. Und wir haben eine Einsendung bekommen von Marie.
Ich habe leider schon öfter die Erfahrung gemacht, dass ich nicht feucht werde, obwohl ich erregt bin. Da ist ja grundsätzlich erstmal nichts dabei, weil das eben passieren kann und es entsprechende Mittel gibt, um dem Abhilfe zu verschaffen. Trotzdem hat man innerlich so ein Gefühl von, etwas stimmt mit mir nicht. Je nach Tagesform kann ich das mal besser und mal weniger gut wegstecken. Mein Partner ist dabei immer sehr verständnisvoll und für ihn ist es auch kein großes Ding. Irgendwie macht man sich selbst mehr Gedanken darum. Mittlerweile weiß ich auch von anderen, dass es ihnen manchmal ähnlich geht, aber dafür musste ich erst 27 werden.
Ja, da ist wieder die Kommunikation, ja.
Mhm.
Aber eigentlich auch so schön, wie ihr Partner darauf reagiert und total verständnisvoll ist.
Ja.
Aber sie sich trotzdem noch so einen Stress damit macht.
Ja. Aber ist das was, was du nachvollziehen kannst? Warst du damit auch schon mal konfrontiert, irgendwie in irgendeiner Form?
Dass man sich selbst über was so einen Stress macht? Ja, ich glaube, wenn man immer perfekt sein möchte, einfach, ne? Und da sind wir wieder an diesem, bei diesem Bild von Anfang an, ne, worüber wir geredet haben: Pornos und Filme und Bücher und Podcasts und was man hört und liest und sieht. Und da ist das immer perfekt und die perfekte Frau, in Anführungszeichen, die wird halt feucht und die hat geilen Sex und einen lauten Orgasmus. Und genau, und dann hat man vielleicht auch als junge Frau vielleicht noch mehr, wo man dieses Selbstwert oder Selbstbewusstsein noch gar nicht so hat, vielleicht dann das Gefühl, okay, ich bin nicht perfekt oder ich bin nicht so gut, wie ich das vielleicht in dem Moment sein müsste, was totaler Schwachsinn ist.
Voll. Und ich fand das tatsächlich ein bisschen lustig, weil Marie, das ist auch eine Freundin von mir, und ich habe mich dann bei ihr bedankt, gesagt, hey, voll cool, dass du das eingereicht hast, weil ich damit ein anderes Extrem reinbringen kann in die Folge, als ich es habe, weil ich bin quasi, ich habe eine ähnliche Empfindung mit einem anderen Extrem. Bei mir geht es sehr schnell. Mein Körper ist quasi mega schnell ready, auch wenn mein Kopf noch gar nicht so weit ist. Und das war bei mir in der Vergangenheit, besonders auch wenn ich ja mit neuen PartnerInnen zusammen war, auch schon mal unangenehm.
Ja, aber auch hier eigentlich gar nichts Schlimmes.
Nee. Ne?
Aber man denkt immer direkt, irgendwas stimmt mit mir nicht.
Ja. Ja.
So, obwohl es gibt ja gar keine Zeitvorgaben.
Gar
nicht. Ich habe noch nie eine Zeitvorgabe gelesen, wie schnell oder nicht schnell das eigentlich gehen müsste. Aber man hat irgendwie immer selbst das Gefühl, es ist zu schnell oder es ist zu langsam.
Ja, ja? Genau. Und dann so diese, ich finde diese Situation, ich kann das so gut nachvollziehen, wenn dann so vielleicht die Hand von dieser Person so in deine Hose wandert und du bist entweder mega feucht oder so gar nicht und denkst so, um Gottes Willen,
ja,
hol die Hand wieder weg,
jetzt?
Du verkrampfst ja direkt so, ne? Also so habe ich es erlebt, dass du direkt so bist, so, oh nein, das wird jetzt richtig so ein unangenehmer Moment und was denkt die Person jetzt und so weiter. Und deswegen, ich kann das so gut nachvollziehen, dass ihr das unangenehm ist.
Ja, ich auch. Ich habe ja gehört, das Beste, was man beim Sex machen kann, ist den Kopf ausschalten.
Und ich
glaube, das können die allerwenigsten Menschen. Ich kann das auch nicht. Ich kenne niemanden, der das kann.
Nee.
Auch wenn das immer so der Ratschlag über allem ist. Lass dich fallen, entspann dich, denk an nichts.
Ich denke mir so, fuck you. Und du hast keinen Sex, du, der das da geschrieben hat.
Echt so. Und man ist, ja, kann ich verstehen, dass man angespannt ist. Man denkt, oh Gott, was denkt der andere? Es geht ja eigentlich immer so
immer
oft
um
den
Person,
anderen.
Ne?
Ja, immer um die andere Person.
Voll.
Was denkt sie? Was denkt er jetzt in dem Moment? Und das macht es irgendwie viel zu kompliziert.
Mhm. Magdalena hat da, wie ich finde, was unfassbar Wichtiges und sehr Lehrreiches dazu zu sagen. Sowohl für die Maries, die von ihrem Gefühl her nicht schnell genug feucht werden, als auch für die Claras, die da ordentlich Fersengas geben.
Du bist bestimmt nicht die Einzige und das betrifft alle Menschen, also auch alle Genitalien, weil man immer sagt, Erektion und Erregung wird meistens in einen Topf geworfen. Ganz grundsätzlich, Spoiler Alert, das ist nicht dasselbe. Eine Erektion ist dieser rein körperliche Vorgang, wenn Blut in die Schwellkörper gepumpt wird. Und Erregung ist das Gefühl, was ich dazu habe. Dieses Kribbeln, dieses Lust haben, dieses, boah, ja, ich habe Bock drauf. Und wir glauben leider ganz oft, dass das gekoppelt ist. Ist es aber nicht. Sondern Erektion, und jetzt ist es spannend, ist ein Reflex. Das heißt, es kann durch eine Berührung ausgelöst werden, durch einen Gedanken, durch was weiß ich was. Und da eben auch milde mit sich selber zu sein und zu schauen, wie kann ich diesen Erektionsreflex auslösen? Welche Form der Berührung löst es bei mir aus? Wie mache ich das? Und vielleicht brauche ich auch einfach ein bisschen mehr Zeit.
Ja, eigentlich auch so simpel. Und trotzdem, Erektion und Erregung hängen eigentlich gefühlt immer zusammen. Es gibt das eine nicht ohne das andere, aber eigentlich gibt es ja schon.
Ja, so von Natur aus ist es eigentlich nicht das Gleiche. Und
ja,
ich fand das nochmal so gut zu hören, weil auch wenn man schon seit Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten sexuell aktiv ist, kann sich ja so eine Unsicherheit richtig einnisten in uns.
Mhm.
Ich glaube, da können wir uns wirklich auch alle eine Scheibe von ihrem Partner abschneiden, der damit so entspannt umgeht und Marie wahrscheinlich auch damit geholfen hat, sich selbst auch so ein bisschen zu entspannen. Ne?
Voll.
Und gerade auch dann die Rückversicherung vom Partner zu kriegen, hey, alles gut, das ist voll normal und wir können zusammen schauen, wie wir damit umgehen, ist, glaube ich, was richtig Beruhigendes.
Ja, und so, ich finde, so sollten viel mehr Leute sollten so sein wie Maries Partner.
Ja.
Dem anderen, glaube ich, einfach nur das Gefühl zu geben, es ist okay, wie es ist. Das ist so einfach, ja.
Ja.
Und es kann ja so viel Druck aus dieser Situation rausnehmen.
Absolut. Kann ich auch selbst bestätigen, dass es einfach auch mal ausgesprochen werden muss. So, hey, du bist okay, alles gut. Das ist nicht unnormal.
Ja.
Ne?
Das sind so ein paar einfache Wörter. Wahrscheinlich denken sich viele auch, ja, okay, ist halt so, kein Problem. Aber man sagt es halt vielleicht dann nicht direkt. Und ich glaube, damit geht das Gedankenkarussell beim Gegenüber, das läuft dann schon auf Hochtouren.
Ja.
Ja.
Und da kommt man dann eben auch manchmal nicht allein raus.
Das stimmt. Das stimmt leider. Aber auch da ist halt der Schlüssel zu reden irgendwie. Ja?
Richtig. Wir kommen immer wieder zurück. Kommunikation ist einfach sexy.
Key. Ja. Ja. Ist einfach der Schlüssel. Vor allem im Bett.
Vor allem im Bett. Es gibt eine weitere Körperflüssigkeit und Funktion, die immer mal wieder für unangenehme Momente sorgen kann. Hast du eine Idee?
Eine Körperflüssigkeit und Funktion.
Richtig.
Periode.
Richtig.
Hey.
Und davon erzählt uns Kayla.
Menstruationsblut im Bett. Erst recht, wenn es nicht das eigene Bett ist und am schlimmsten, wenn es ein One-Night-Stand ist. Das ist für mich so wahnsinnig schambehaftet, obwohl es ja sowas Natürliches ist und ich kann nichts dran ändern.
Du hast richtig geraten.
Dankeschön. Ja, aber fühle ich. Also fühle ich mit ihr.
Ja.
Ist, glaube ich, ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber ich glaube, viele Frauen können relaten.
Ja.
Gerade wenn man vielleicht auch nicht mit der Pille verhütet zum Beispiel und man jetzt nicht genau weiß, Tag X, morgen geht's los,
ja,
weil ich dann meine Pause mache, kann das natürlich einfach mal passieren.
Voll. Und ganz ehrlich, bin der Standard, ich benutze eine Menstruationstasse.
Ja, ja oder so.
Und
ja,
dann kann es ja durchaus mal zu Unfällen kommen. Und das erste Mal war ich richtig schockiert, als das passiert ist, weil die fasst ja so circa 15 bis 35 Milliliter Blut.
Ja.
Aber auf einem Bett sieht es dann halt aus wie so ein Liter ungefähr.
Wie so ein Massaker sieht es
ja,
dann aus.
Wirklich, also um Gottes Willen. Und Menstruation ist aber ja auch generell immer noch ein Tabuthema, mal abgesehen von Sex während der Menstruation. Und das führt natürlich ja noch dazu, dass sogar menstruierende Personen selbst Ekel und Schamgefühle haben, wenn es um solche Themen geht. Und erinnerst du dich zum Beispiel noch an die Pinky Gloves?
Nee.
Das war eine Aktion, bei der so ein Haufen Männer einen Handschuh vermarkten wollte.
Ach ja.
Mit dem
ja,
Menstruierende diskret ihre Periodenprodukte entsorgen können.
Ja. An die kann ich mich doch, ja, jetzt, wo du sagst, ja, ja, kann ich ja gerade erinnern. Ja.
Ja, und das ist ja auf ganz vielen Ebenen einfach höchst problematisch, weil das ist zusätzlich zu dem ganzen Müll, den Menstruationsprodukte sowieso häufig schon verursachen, ja, noch mehr Müll, also noch ein Periodenprodukt, für das man dann auch noch mal jede Menge Geld ausgeben kann und dass die Versorgung während der Periode eben noch mehr privatisiert und zum Luxus macht. Und das Konzept schreit einem ja dann zusätzlich quasi noch Tabu ins Gesicht, denn es soll ja bloß niemand sehen, dass man benutztes Tampon dabei hat.
Ja, und vor allem halt einfach es noch so verstecken. Ne?
Mhm.
Also noch so
ja,
ein Handschuh, dass es ja niemand sieht.
Absolut. Richtig unangenehm. Und Magdalena sagt auch, ja, genau da, nämlich beim täglichen Umgang mit dem Thema, da startet auch schon die Tabuisierung.
Ich glaube, wir sollten langsam aber sicher in unserer Gesellschaft checken, dass Menstruationsblut eine ganz normale Körperflüssigkeit ist. Eine, die nicht ekelerregend ist oder so, sondern was ganz Normales und das so hopperlass passieren. Also auch Menschen, die schon lange menstruieren, haben immer mal wieder hopperlass, das was zum Beispiel daneben geht oder so. Das ist einfach so. Und ich fände es total schön, also ich fände es wirklich großartig, wenn es so eine Sensibilität dafür gäbe für menstruierende Menschen, dass das was Normales ist, dass es nicht tragisch ist, wenn man mal einen Fleck sieht oder so. Es ist kein Weltuntergang. Also du hast keine Drogen gedealt oder so.
Ja, Drogen gedealt. So fühlt man sich ja schon, wenn man so heimlich OBs weitergibt.
Ja, genau, wenn man die so in der Schule früher so
unterm Tisch,
hast du mal ein OB und dann so zugesteckt hat. Aber ich finde auch, mit PartnerInnen sollte man das Thema besprechen, auch einfach für sich selbst und um sich selbst damit wohlzufühlen, aber auch für das Gegenüber. Und besonders, wenn das eine Person ist, die nicht menstruiert.
Ganz grundsätzlich finde ich es interessant, wenn man jemanden noch nicht so gut kennt, überhaupt drüber zu reden, ist Sexualität während der Periode für dich vorstellbar oder nicht, weil es ja sehr unterschiedliche Approaches dazu gibt und ich finde, nichts davon ist besser oder schlechter. Man muss sich es einfach ausmachen und es ist auch okay, wenn jemand sagt, gut, für mich passt das nicht oder Penetration möchte ich nicht, aber gegenseitig mit der Hand stimulieren finde ich toll.
Ja. Kommunikationssache.
Voll. Aber ich finde zum Beispiel auch, gerade wenn es so um Sex während der Periode geht, sieht man ganz oft auch gerade noch so auf Social Media so ganz viele unangenehme Männer in erster Linie,
ja,
die da so sind, so, boah, nee, voll eklig, würde nie mit meiner Freundin schlafen, wenn die ihre Tage hat und so. Und das finde ich halt irgendwie auch immer so übertrieben, also ganz ehrlich.
Ja, die, das ist halt, da fängt es halt schon ganz früh an. Wer hat ihnen beigebracht, wie eine Frau funktioniert?
Ja.
So nach dem Motto. Ist halt einfach Bullshit.
Ja.
Also es ist halt einfach nichts Schlimmes und es ist halt natürlich ein, irgendwie ein seltsames Thema, weil da sind wir auch wieder bei dem Punkt, die eine Seite erlebt ist,
mhm,
die andere Seite in heterosexuellen Beziehungen halt nicht.
Ja.
Und dann hast du wieder etwas, wo nur eine Person eigentlich Erfahrungen hat. Ne? Also man wird nie die Erfahrung haben, wie man sich fühlt, wenn man seine Tage hat.
Mhm.
Dann ist man ja hormonell auch immer auf dem Höchstlevel, mhm, wenn man seine Tage hat. Also wow,
ja,
15 Persönlichkeiten,
ja,
in 30 Minuten,
ja,
sind ja da gar kein Problem.
Gar kein Thema.
Und das macht es aber vielleicht auch noch schwieriger, in so einer Situation dann einen kühlen Kopf zu bewahren und zu sagen, hey, ist halt so und ist völlig normal. Wenn man dann auch noch so aufgewühlt ist, wenn man sowieso gerade nicht weiß, wohin mit sich,
ja,
und Schmerzen hat und was auch immer.
Ja, voll. Und ich finde auch, ich finde es grundsätzlich absolut nachvollziehbar, da auch so vielleicht auch gerade bei den ersten Berührungen da mal so ein gewisses, naja, Ekelgefühl zu haben, weil man sich denkt, oh, okay, das ist ja jetzt irgendwie doch sehr blutig und es ist ja auch,
ja,
nicht nur Blut, sondern es ist ja auch dann irgendwie so schleimig, ne? Und das,
ja,
finde ich gar nicht verwerflich, da zu sagen, oh, okay, oh, das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm, einfach vielleicht so haptisch oder so, keine Ahnung.
Ja.
Aber halt dann, ich finde die Problematik ist eben, dass wirklich noch sehr, sehr oft öffentlich gesagt wird, dass es was Ekliges ist.
Genau.
Ne?
Oder dumme Sprüche einfach darüber,
richtig,
gemacht werden.
Ja, und,
ja,
das finde ich ist das Problematische. Vor allem, weil es ja auch richtig, richtig viele Vorteile hat, wenn man Sex während der Menstruation hat.
Also es gibt ja so viele Formen der Sexualität und dann was zu finden, was passend ist oder gut ist. Und ganz grundsätzlich kann man sagen, finde ich es gut, weil Orgasmen während der Periode ja auch schmerzlindernd sein können, beziehungsweise beim Abbluten helfen können. Die kann man sich natürlich auch selbst verschaffen, ne? Aber das ist dann jedem Menschen selbst überlassen.
Ja, und viele Frauen oder menstruierende Menschen allgemein fühlen sich ja einfach in dem Moment vielleicht auch, keine Ahnung, mehr. Sie sind einfach geiler, sagen wir einfach,
ja,
wie es ist. Fühlen
sagen,
sich mehr von ihren Partnern noch attraktiver,
mhm,
wollen mehr Liebe, mehr Zuneigung, haben Bock.
Ja.
So, ne?
Mehr. Ja.
Und dann darfst du und kannst du nicht. Das ist ja dann also völliger Schwachsinn.
Ja, richtig.
Und? Deswegen, wenn dein Gegenüber damit cool ist und man das vorher klärt, dann go for it.
Finde ich auch. Kennst du das, wenn jemand dir eine Freude machen will? So?
Ja,
untenrum.
Ja.
Ja.
Prinzipiell.
Aber, ja, kennst du, aber das so gar nicht gut ist, aber du gar nicht weißt, was du sagen sollst.
Oh.
Schade. Aber kennst du?
Ja.
Kennst du. David auch.
Und zwar finde ich persönlich, es ist immer eine Herausforderung, der Partnerin oder dem Partner zu kommunizieren, was sie beim Sex besser machen könnte, ohne dass die Stimmung direkt im Eimer ist. Sex lebt ja sehr von Stimmung und Atmosphäre und vom Moment. Und dann kann natürlich eine sehr negative Kommunikation so ein bisschen die Atmosphäre ruinieren oder schwierig und awkward machen. Und da finde ich es sehr schwierig, dann der Partnerin zu sagen, okay, das, was du da gerade machst, ist irgendwie nicht so heiß oder nicht so cool. Und dann den Sex und die Kommunikation trotzdem in eine positive Richtung zu lenken. Zum Beispiel sowas wie, ah, probier doch mal lieber dies oder jenes. Und das, finde ich, ist immer eine Herausforderung.
Oh, da bin ich nicht so ganz bei ihm.
Mm, echt?
Nein, aber ich glaube auch, weil ich ein starker Kommunikator bin.
Mhm, okay.
Ich finde nämlich, jemandem zu sagen, Schatz, das ist nicht so heiß oder es ist nicht so cool, was du machst, das würde ich niemals sagen, weil das ist ja,
mhm,
schon irgendwie schon wieder verletzend.
Yeah,
ja,
ja. Yeah.
Du könntest es ja auch positiv drehen und einfach sagen, mach's ein bisschen schneller oder ein bisschen höher, dann wird's noch besser. Und also man kann es ja auch positiv formulieren.
Mhm.
Anstatt zuerst mal zu sagen, nee, so ist es nichts,
mhm,
aber dafür machst du es so,
ja,
könntest du den Anfang ja weglassen.
Sehr gut. Da gehst du sehr konform mit Magdalena, die auch gesagt hat, ein ganz wichtiges Schlüsselelement der Botschaft, die man sendet, ist auf jeden Fall der Ton.
Kommuniziere ich, boah, ey, das passt überhaupt nicht, ist richtig scheiße, wie du das machst, ich will das anders. Ist halt nicht unbedingt einladend, aber wie kann ich es kommunizieren, dass es als Einladung ist, so, boah, ich finde die Berührung am Penis total gut oder, boah, wenn du das machst, dann bekomme ich so ein Kribbeln oder können wir das mal ausprobieren? Dann ist das was anderes. Und die meisten sind dann recht froh darüber, wenn sie so klare Anweisungen oder Hinweise oder Ideen kriegen.
Bin ich ganz bei ihr, finde ich richtig gut, was sie sagt. Wie dumm ist auch dieses Gefühl, wenn du selbst der Part bist, der dem anderen was schenken will, ein gutes Gefühl, ein Orgasmus, was auch immer, und du da rummachst und du merkst, es wird einfach nichts. Ja. Es wird nichts.
Ja.
Und dann wünscht man sich doch so sehr, dass man irgendwie ein bisschen Hilfe bekommt, oder? Und dass man sagt, oder auch einfach mal fragt, hey, gefällt dir das? Kann ich das besser machen? So wäre natürlich auch ein Weg.
Ja, voll. Und vor allem auch so dieser Aspekt, okay, in Langzeitbeziehungen geht man irgendwann davon aus, dass man so die Codes kennt, ne?
Ja.
Aber es kann ja auch jeden Tag mal ein bisschen anders sein. Und dann irgendwie so davon auszugehen, ja, wir sind jetzt seit 5 Jahren zusammen, deswegen weiß ich ganz genau, wo die Knöpfe sind, die ich drücken muss, ne? Und dann ist die andere Person aber so ein bisschen so, eigentlich gar nicht das Ding, was ich gerade irgendwie gerne hätte.
Ja, heute,
ne?
Nicht, heute nicht.
Eigentlich wirklich gar nicht, so. Und dann irgendwie da so ein bisschen reinzugehen und dann doch nochmal nachzufragen, das ist, glaube ich, schon auch auf jeden Fall wichtig.
Ja, und ich glaube auch, das kann sogar in längeren Beziehungen schwieriger sein, weil man ja eigentlich denkt, man ist perfekt aufeinander eingespielt und man kennt den anderen super und man weiß, wie es läuft. Und dann nochmal zu sagen, nee, so nicht, ist vielleicht doch bei längeren Beziehungen schwieriger als ganz am Anfang oder relativ am Anfang, wenn man sich sowieso gerade erst findet.
Ja, voll. Das sagt auch Magdalena. Die ist nämlich auch der Meinung, sowohl bei wechselnden PartnerInnen als auch in Langzeitbeziehungen ist es total wichtig, dass man immer wieder mal kommuniziert, was man eigentlich mag.
Ich kann nicht davon ausgehen, nur weil ich einmal mit jemandem Sex hatte, wo das grundsätzlich super funktioniert hat und die es richtig geil gefunden hat, dass es bei allen anderen genauso ist. Tue ich ja bei anderen Dingen in meinem Leben auch nicht. Nur weil für mich was stimmig ist, heißt das nicht, dass das für dich auch stimmig ist. Oder auch bei derselben Person heißt es nicht, dass es jeden Tag passend ist, auch wenn es mal gepasst hat. Und da grundsätzlich zu kommunizieren, boah, ich fände zum Beispiel beim Tempo, mach mal ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer oder schau mal, ich mache das immer so und dann den Griff zeigen. Also viel kann man ja auch visuell sagen. Oder boah, mach das mal, ich glaube, ich fände das richtig schön. Man kann das ja auch als Einladung formulieren.
Ja.
Ja. Ne?
Sind wir dabei.
Ja, sind wir dabei.
Bitte den Fahrplan.
Genau, bitte ganz genau sagen, wo es lang geht. Und was ich aber interessant fand, weil ich persönlich hatte auch lange Schwierigkeiten, Dinge konkret auszusprechen.
Mhm.
Anatomische Dinge beispielsweise oder sowas wie, ich will es jetzt härter oder schneller oder was auch immer, ne?
Ja.
Und da habe ich auch so ein bisschen selbst tatsächlich mich eingelesen. Da kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, du bist ja jemand, du kannst gut kommunizieren.
Ja.
Ich bin jemand, ich muss das sehr, sehr doll lernen. Und meine eigene Erfahrung ist, wenn man so denkt, boah, nee, voll die schlimme Vorstellung, solche Wörter wie Penis oder Klit oder Lecken oder Fingern oder whatever in den Mund zu nehmen. Ich habe das immer wieder gelesen und gehört, die gleichen Tipps, nämlich üben, wenn man allein ist. Also während der Masturbation zum Beispiel formulieren, was man gerade macht. Oder was man gerade vielleicht gerne hätte. So, und außerdem über Sex reden außerhalb von sexuellen Kontexten. Und dann gewöhnt man sich nämlich einfach so ein bisschen an das Vokabular. Das hört sich jetzt total banal an, aber je öfter man das mal ausgesprochen hat, desto leichter ist es auch in Situationen, in denen es dann vielleicht auch mal drauf ankommt.
Ja, es ist die Übung.
Mhm.
Und diese Hemmschwelle quasi so langsam abzubauen, indem man es sich einfach mal vor sich selbst sagt.
Ja.
Oder laut beim Autofahren.
Ja.
Das ist eine Situation, wo man halt einfach mal kurz alleine ist.
Ja.
Und denkt, jetzt hört mich eh niemand.
Ja.
Da vielleicht einfach mal ein bisschen üben, ja.
Einfach mal so ein bisschen, muss ja gar kein Dirty Talk sein, aber einfach mal so ein bisschen üben, wie man das gerne sagen möchte in der Situation dann.
Ja, wenn man das möchte, also das ist auch kein Muss, aber wenn man es möchte, dann einfach so heimlich Claras Tipp umsetzen und heimlich üben.
Heimlich üben, genau. Und dann wird es auch mit einer anderen Person besser. Ich kann das euch versprechen. Eine Einsendung haben wir noch.
Ja, ich bin gespannt.
Und die kommt von Jenny.
Pupsen. Es ist so natürlich, jeder macht es, trotzdem könnte ich jedes Mal im Erdboden versinken, wenn es passiert.
Ja, man denkt dann auch, warum ausgerechnet jetzt?
Was soll das? Warum denn ausgerechnet jetzt? Und es ist ohne Witz, das ist meine Achillesferse, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich kann einfach nicht vor anderen Menschen pupsen. Ich kann das nicht. Ich habe das sogar, dass ich dann so richtig einfriere, wenn das mal so aus Versehen passiert. Und ich habe da auch richtig, richtig lustige Konversationen mit einer meiner besten Freundinnen. Wir erzählen es dann immer so gegenseitig, wenn es wieder passiert ist. Und so zum Beispiel, kennst du das? Ich liege da manchmal so morgen so halb schlafend so im Bett, ne, bin so richtig entspannt, mein ganzer Körper ist entspannt. Und dann pupse ich mich so wach. Kennst du das?
Ja, weil du noch so halb aus dem
Einlösen bist und alles locker lässt und dann passiert's.
Ja.
Richtig. Und als ich noch frisch mit meiner Freundin zusammen war, ich sag dir, ich bin gestorben, wirklich, innerlich.
Vor Scham.
Vor Scham.
Kennst du das auch, wenn das dann passiert und dann räuspert man sich noch so?
oder hustet oder
macht irgendein Geräusch, weil man denkt, das würde es jetzt retten.
Genau.
Das würde es übertönen oder das denkt der andere, das wäre es gewesen.
Das war ja nur ein Husten.
So Schwachsinn.
Ja, und ich finde, also es wird so ein bisschen besser langsam, aber ich finde es immer noch unangenehm. Aber es ist nicht mehr so ganz untragbar peinlich. Aber das ist auch insgesamt einfach noch ziemlich tabu, sagt Magdalena.
Ja, die Frage ist jetzt, welche Art von Pupsen meint sie? Die Pupse oder Püpse? Was ist denn jetzt mit dem Pups? aber was ist, ist das der Vaginalfurz oder ist das ein Furz, der aus dem Anus kommt? Aber total richtig. Und ich sage das ganz oft auch gerne in den Workshops, wenn es ums Thema Kacken geht und Pinkeln und so, dann ist das ja auch immer so ein und ich sage, ja, Alter, alle Menschen müssen irgendwann mal sich entleeren und kacken. Gut, dass wir das irgendwie rauslassen können, sonst würden wir mal explodieren oder so. Aber Pupsen ist so wichtig und alle machen es. Und die Frage ist dann, lasse ich den anderen dann in dieser Duftwolke stehen oder sorge ich dann dafür, ein bisschen frische Luft reinzulassen?
Ich finde ja immer die Leute so richtig cool, die damit auch cool umgehen. Das Schlimmste ist nämlich, wenn du dann du oder ich oder wer auch immer, dann anfängt, das zu vertuschen.
Mhm.
Ne, so wie ich eben beschrieben habe, mit einem Geräusch oder so. Oder so zu tun, als wäre man es nicht selbst. Ja. Statt einfach so ganz cool zu sagen, Eier hoch.
Ja.
Ist mir passiert.
Ja.
Passiert dir bestimmt auch gleich.
Genau. Du kannst bestimmt nicht lauter als ich. So.
Ja.
Einfach eine Competition
so ein
draus
Spruch
machen.
Noch. Ja. Und dann wäre es wahrscheinlich halb so schlimm.
Ja, voll. Absolut. Das hat Magdalena, fand ich auch sehr lustig, was sie dann erzählt hat dazu.
Wir sagen immer Beziehungslevel. Habt ihr schon voreinander gepupst oder nicht? Ne? Also es sagt schon was aus über das Vertrauen. Und ich sage dann immer, such dir einen Freundeskreis, der furzt. Ich war mal in einem Freundeskreis. Die haben dann immer gesagt, guess my fart. So, okay, der klingt jetzt so und so lang. Und ich hatte einmal einen Freund, der hat gesagt, gib mir einen Ton. Und dann hast du ihm einen Ton gegeben und dann hat sein Furz, ich schwöre, genau in der Tonlage gefurzt. So geil.
Wie geil ist das denn?
Ja, voll.
Das ist ein richtiges Talent.
Echt so? So beim Supertalent gab es das bestimmt auch schon mal.
Aber das ist auch ein schönes Level. Es ist jetzt nicht vielleicht ein schönes Level, andauernd zu furzen.
Nee.
Wobei, ist für den Körper ganz gut.
Das stimmt.
Aber es zeigt auf jeden Fall was mit Vertrautheit. Ne?
Ja.
Und dass man jetzt nicht diesen panischen, peinlichen Moment bekommt, sondern man weiß, okay, der andere, der darf dann schon sagen, hey, muss das jetzt sein oder was auch immer oder ein blöder Spruch, aber nicht, dass man direkt dann so verunsichert ist.
Ja, und ich glaube auch, das Ziel muss ja auch gar nicht sein, da jetzt so mega viel rumzupupsen, also da so völlig schamlos zu sein, finde ich auch okay, ne? Finde ich auch cool, finde ich voll beeindruckend, wenn jemand so ist. Aber allein schon für mich selbst dieses Level zu erreichen, dass ich zumindest mal nicht immer so innerlich verkrampfe.
Einfriere.
Ne? So einfriere diesen.
Oh mein Gott.
Ja. Ich habe mich gerade so lächerlich gemacht. So. Aber mal ganz unverblümt, hast du schon mal gepupst beim Sex?
Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, bestimmt, aber nicht nachbleiben, dass es in meinem Kopf geblieben ist.
Mhm.
Also nicht mit einer Situation verbunden, wo ich gedacht hätte, dieses Einfrieren, oh mein Gott, wie peinlich.
Mhm. Ja.
Gar nicht. Also zu 100%, weil es menschlich ist und normal, aber auf jeden Fall nicht unangenehm. Also nicht unangenehm, dass mein Gegenüber was dazu gesagt hätte oder ich gedacht hätte, oh mein Gott, wo ist das Loch im Erdboden?
Verschwinden kann. Ja, mir ist es auch schon passiert. Und ich habe es aber, ich habe es auch gemerkt. Und ich war dann schon auch peinlich berührt. Aber meine Partnerin hat dann in dem Moment tatsächlich einfach, also weiß nicht, ob sie es nicht gemerkt hat oder ob sie einfach So, wir reden auch drüber, sodass uns das beiden total unangenehm ist. Und ob sie dann einfach auch so nett war und so gedacht hat, so, nee.
Ich mach weiter.
Ich kommentiere da jetzt gar nicht so. Also, ja.
Ja, ich meine, was willst du auch sagen? Entweder du, der andere, die andere lacht sich kaputt.
Ja.
Oder sie sagt, okay,
chillig,
weiter, so, ne? So was soll's.
Ja. Und ich finde, das ist auch die beste Reaktion. Und da sagt auch Magdalena noch was dazu.
Und da sind wir wieder dabei, Sex ist keine todernste Sache. Man darf auch lachen. Und da geht es nicht um Auslachen, sondern miteinander lachen, weil alle kennen das Gefühl, wenn einem ein Pups auskommt in der Öffentlichkeit oder so. Und auch das schafft wiederum Verbundenheit, wenn man sich auch in dieser Menschlichkeit zeigen darf. Wenn man eben nicht nur, ich bin mega cool und super und habe quasi keine Fehler und number one. Und gerade in der Sexualität, finde ich, macht halt diese Verletzlichkeit auch was aus in der Intimität. Also wenn ich mich dann verletzlich zeigen kann, führt das oft zu noch mehr Intimität und auch Vertrauen.
Da kommen wir ja eigentlich zum Schluss, dass wir alle pupsen müssen.
Ja.
Alle pupsen müssen
alle
beim
müssen
Sex
pupsen.
Und es völlig okay ist,
ja.
Weil es einfach Intimität aufbaut.
Und wir uns alle mehr lieben am Ende.
Ja, guck mal.
Ja.
Es hat eine richtig positive Wendung genommen,
richtig.
Das Ganze.
Und ich muss auch sagen, ich habe mich total gefreut, dass Jenny das geschickt hat, weil ich habe das so gelesen und war so... Nice. Ich bin nicht die Einzige, der es so geht.
Ja.
Ich habe mich richtig verbunden gefühlt mit ihr in dem Moment dann.
Wie so oft, man denkt immer, warum ich, warum jetzt?
Ich bin die Einzige, der das passiert.
Warum ausgerechnet mir?
Ja, genau. Und das fand ich schön, weil dann habe ich mich weniger einsam gefühlt damit. Und das ist ja im Prinzip auch das, was wir mit dem Podcast erreichen wollen.
Genau, wir wollen euch sagen, es ist alles gut, wie es ist.
Ja.
Ihr seid gut, wie ihr seid.
Genau.
Und es ist gar nicht so peinlich, wie ihr denkt.
Wir pupsen alle mal beim Sex.
Genau.
So, was meinst du, Katharina? Was kannst du aus diesen ganzen Geschichten und Berichten so für dich als Learning mitnehmen?
Ich glaube, das größte Learning dieser Folge ist, dass man mit ganz vielen Sachen nicht alleine ist. Vor allem die Kleinigkeiten, so, ne? Die Slip-Einlage, die peinlich ist.
Mhm.
Oder Dinge klar zu sagen, wie du eben gesagt hast, einfach mal klar sagen, auch so ein bisschen dirty, auf was man steht. Was ja irgendwie schon so normal ist, dass es einem nicht immer so easy von der Lippe geht. Aber auch da gibt's ja Tipps, haben wir heute gelernt. Einfach einem selbst vorsagen.
Richtig.
Und immer dran denken, es geht ganz, ganz vielen anderen Leuten genauso. Und es ist eigentlich halb so wild, wenn man es mit Humor nimmt.
Ja, das ist tatsächlich auch ziemlich genau mein Learning, weil mir hat es einfach echt nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, Dinge, die einem unangenehm sind, nicht exklusiv für sich zu behalten. Wir sind ja in diesen Sachen ja irgendwie auch alle gleich und es geht einem immer besser, wenn man sich nicht allein fühlt. Und man muss ja nicht wie wir öffentlich in einem Podcast drüber sprechen, aber so mit FreundInnen oder den PartnerInnen sollte man schon das ein oder andere besprechen, um sich selbst ein bisschen besser zu fühlen.
Genau, einfach beim nächsten Mädelsabend mal reingehen und sagen, und Mädels, was ist euch diese Woche Peinliches im Bett passiert?
Ja, da hast du direkt 12 Gesprächsthemen. Das ist doch voll nice.
Das ist ein Opener für den ganzen Abend.
Finde ich Hammer. Und das war es auch schon mit unserer Folge zu euren Bettgeschichten. Wenn ihr Bock auf mehr gute Podcasts rund um das Thema Sex habt, dann hört doch mal in den Puls-Podcast Im Namen der Hose rein. Dort werden jede Menge Tabus gebrochen, ExpertInnen und GästInnen tragen ihre ganz eigenen Erfahrungen bei und mischen dabei diepe Themen mit viel Humor. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die mit ihren Einsendungen zu dieser ersten Community-Folge beigetragen haben und danke an unsere wundervolle Expertin Magdalena Zidi und natürlich auch danke an dich, liebe Katharina.
Vielen Dank, Clara, dass du mit mir das hier gerockt hast.
Jawohl. Und wenn ihr das cool fandet und euch das Format und die Themen gefallen haben, ihr vielleicht sogar eigene Ideen habt, was wir noch abdecken könnten bei Tabula Rasa, dann schickt uns doch einfach eine DM auf Instagram, da heißen wir tabularasa-podcast-sr oder schickt uns eine Mail an tabularasa@sr.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch in unsere alten und kommenden Folgen reinhört und schicken euch einen consensual Kuss aufs Näschen. Tschüss, bis bald.
Ciao, ciao.
Tabula Rasa.
Tabula Rasa.
Weg, weg, weg mit Tabus.
Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.